Dann ist ja offensichtlich das Ziel, wir wollen heute nochmal rekapitulieren und die Diskussion rund um den Peer-to-Impairments beenden. Ich möchte primär gern aus der Diskussion mit der Arbeitsgruppe Finanzinstrumente berichten. Und ich würde das jetzt ohne große Vorrede machen. Also Hintergrund und Inhalte, das ist jetzt, glaube ich, nicht nochmal nötig zu wiederholen. Ich werde natürlich bei den einzelnen Abschnitten so ein paar Stichworte noch sagen, um was es in den Abschnitten konkreter geht. Wir hatten ja in diesem Kreis einmal das Dokument diskutiert, aber nur so etwa bis zur Mitte. Die AG ist glücklicherweise in der einen Sitzung durch alle Themen durchgekommen und hat auch wirklich das Gefühl, also ausdrücklich gesagt, wir haben alle Meinung geäußert, es ist quasi abschließend aus diesem Kreis. Ja, wir fangen mal an mit zwei allgemeinen Aussagen meinerseits. Die Arbeitsgruppe hat erstens allen Gedanken, Aussagen aus dem Fachausschuss grundlegend und vollständig zugestimmt und ist sich auch untereinander in den meisten Punkten vollständig einig. Das war erstmal gut, weil das ein klares, aber vor allem einheitliches Bild abgibt. Und weiter zusammenfassende Vorbemerkung ist, dass aus Sicht der Arbeitsgruppenmitglieder bei keinem dieser Aspekte wesentliche Kritikpunkte, wesentliche Schwierigkeiten zu nennen sind. Also man kann sogar sagen, das Fazit ist durchgehend: Vorschriften, das Grundmodell, die Detailregelungen funktionieren gut, die lassen sich gut anwenden. Und selbst da, wo es im Detail Anwendungsschwierigkeiten oder Hürden gab, am Anfang hat sich die Anwendungspraxis der 5 Jahre halt so eingespielt, dass man praktisch alle Fragen lösen konnte. Und man könnte das mit einem Satz zusammenfassen: Es gibt keinen Bedarf und keinen Grund, dass irgendetwas nennenswert geändert werden muss. Ja, das wollte ich mal vorweg sagen, weil das wirklich klar und deutlich so war. Und ich meine auch, das war, soweit wir hier diskutiert haben, auch in etwa der Konsens bislang. So, etwas konkreter. Ich fange mal mit dem ersten Abschnitt, Impairment überschrieben, an. Da ging es ja ganz allgemein darum, was die Idee eines Impairment-Modells der Impairment-Vorschriften ist. Drei Stichworte: zukunftsgerichtete Wertminderung, zeitnähere Erfassung, nützlichere Informationen. Und entsprechend ist auch die Frage, die im Dokument gestellt ist: Führt das neue Impairment-Modell tatsächlich zu zeitnäherer Erfassung von Wertminderungsbeträgen und sind das nützliche, um nicht zu sagen nützlichere Informationen? So, und da kann ich sagen, so wie wir hier, glaube ich, mit einem Satz zusammengefasst festgestellt haben, sagt auch die AG: Ja, also das Impairment-Modell funktioniert, hat sich bewährt. Das führt zu einer zeitnäheren Erfassung von Wertminderungsbeträgen und diese sind insoweit auch informationsnützlicher. Dann wurde zusätzlich angemerkt, auch wenn das nicht explizit gefragt wurde, aber insgesamt wurde gesagt, natürlich waren die Kosten der Einführung hoch. Aber die AG hat ausdrücklich gesagt, man muss differenzieren. Die Einmalkosten waren hoch, durchaus auch höher als selbst erwartet. Aber gut, der eigene Erwartungsmaßstab ist nicht so relevant. Aber die Kosten des laufenden Betriebs, die sind akzeptabel und, ja, wir haben es mal so formuliert, im Prinzip auch nutzenadäquat. Also insofern, wenn überhaupt was an den Kosten schmerzte, war es wirklich der Einmaleffekt. So, das kurz und knackig, wie wir uns zum ersten Thema positionierten. Würde ich einfach so machen. Ich würde gern hören, ob aus dem Kreis noch weitere Gedanken, vielleicht auch Gero, jetzt ihr beiden, das vielleicht nochmal irgendeine Ergänzung, falls ich was ganz, nicht ganz vollständig wiedergegeben habe.
Vielleicht als Ernst, was Nutzen Aspekt, das kam vor allem aus der Versicherungswirtschaft und aus der Industrie, also nicht aus meiner Sicht der Bankenbranche. Da wurde schon auch betont, dass es viel Aufwand für wenig Nutzen ist, Nutzen im Sinne von wenig Effekt, der rauskam oder wenig Veränderung. Das sollten wir nicht schreiben im Sinne von rückblickend, das ist nicht, aber erwähnen vor dem Hintergrund von gegebenenfalls zukünftigen Großprojekten.
Habe ich das Argument mal Challenge, weil wir das ja zum Beispiel auch bei IFRS 15 gehört haben? Heißt das, dass ein guter Standard nur dann ein guter Standard ist, wenn ich viel Geld ausgebe und auch eine massive Ausgabe sehe? Das wäre, sage ich mal, dann die Schlussfolgerung. Das ist wahrscheinlich nicht die Botschaft, die wir selbst haben.
Ja, das kam vom Kollegen aus anderen Branchen, aber das ist sicherlich nicht.
Das denke ich mir. Und ich glaube, was wir gehört haben, und jetzt bringe ich mal die Analogie zu 15, weil ich glaube, dass die vielleicht sogar hier auch ein bisschen einschlägig sein kann. Was wir gehört haben, ist, 15 hat relativ wenig Effekt gebracht, hat aber eine Menge gekostet. Aber was es massiv verbessert hat, ist die interne Informationslage und die interne Steuerung. Ja? Das heißt, die Unternehmen haben jetzt einen deutlich besseren Überblick darüber, welche Arten von Verträgen wo in der Welt gezeichnet werden. Und hier haben wir im Grunde genommen vielleicht einen ähnlichen Effekt, weil Kreditrisikomanagement, die originäre Front-Office-Kreditfunktion und hinten dann das Rechnungswesen vielleicht nicht immer so abgestimmt miteinander agiert haben. Und die werden jetzt praktisch gezwungen, deutlich stärker zusammenzuarbeiten, was auch eigentlich dann die interne Steuerung verbessern sollte und damit bessere Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens ermöglichen sollte. Und damit lässt sich vielleicht auch erklären, warum Unternehmen sagen, ja, es sind natürlich hohe Kosten da, aber irgendwie läuft das Ganze in der internen Gestaltung einfach runter. Es ist nicht so, dass jetzt in irgendeiner Form ein Impairment-Prozess noch hinten dran kommt, ja, irgendwo zum Jahresende, ja, sondern es ist so, dass das aus der laufenden Bewachung im Grunde genommen reinkommt.
Das Argument der Kollegen war hier, ja, so hatte ich es zumindest verstanden, dass ein Industrieunternehmen und auch eine Versicherung eher risikoarmes Geschäft hat. Deswegen waren die Auswirkungen gering, bei gleichzeitig aber hohen Kosten. Und vermutlich dann, aber das kann ich jetzt nur vermuten, von den Kollegen sich in der Steuerung auch nicht so viel ändern.
Ja, exakt. Also diesen Effekt, den du für IFRS 15 beschrieben hast, wo ich das auch auf jeden Fall sagen würde, dass man sich deutlich intensiver mit den Verträgen auch im Rechnungswesen auseinandersetzt, würde ich das für IFRS 9 nicht sehen, für Impairment. Am Ende, sei denn, man ist jetzt in Branchen tätig, wo man halt viel mit Ausfällen zu kämpfen hat, ist es aus meiner Wahrnehmung schon eher ein regulatorisches Thema. Und wir sind froh, dass es den Simplified Approach gibt, sonst wäre es sicherlich noch deutlich schwieriger. Und die Disclosures.
Ja.
Disclosures, das wäre vielleicht was, wo man
ansetzt. Disclosures sind eigentlich das Problem eine Challenge aus der Sicht von Industrieunternehmen, weil die, glaube ich, gut gemacht sind. Ja, und man einfach es wahnsinnig schwer ist, dann quasi nur für diese Randthemen die Information zu beschaffen. Ich würde auch noch mal, also bei dem IFRS 15-Vergleich, glaube, das hängt sehr vom Unternehmen ab, ob das wirklich überall so viel mehr Transparenz geschaffen hat. Ja, es ist definitiv so, jetzt wenn man auch mal im Unternehmen guckt, ja, dass man da schon auch als eine Accounting-Funktion gechallenged wird, ja, wenn man ein Dreijahresprojekt hat und jeden Stein umdreht und am Ende eigentlich sich kaum irgendwas verändert. Und klar hat man vielleicht hier und da dann einen besseren Zugang zu Informationen, aber da muss man sich schon so fragen, ob es dann den Aufwand zu gebraucht hat. Die Diskussion, die wird es im Unternehmen immer geben, ja, wenn man halt sagt, Riesenprojekt, alle eingebunden, geht in jede Kapillare des Unternehmens und am Ende hat man kaum irgendwie Anpassungseffekte. Also, ja.
Wäre das dann, aber nochmal auf die Frage jetzt zu 9 zurückzukommen, ist dann ein starkes Petitum, die Regelungen für Finanzdienstleister halt stärker zu entkoppeln von denen von Nicht-Finanzdienstleistern? Ja. Man kann sich dann noch die Frage stellen, wie sieht das auch mit Versicherungen? Ja, wo fallen die rein? Denn diese Zweiteilung hatte ich jetzt aus dem Feedback von einem Großen nicht so entnommen, weil er sagt, also funktioniert ja schon alles. Aber wenn wir natürlich die laufenden Kosten dadurch absenken können, dass wir sagen, okay, wir nehmen vielleicht tatsächlich nochmal eine Zweiteilung vor und überlegen, brauchen wir jede Anhangangabe, die wir jetzt halt allgemein fordern, tatsächlich auch von jedem Industrieunternehmen oder nicht, dann.
Ein Punkt, den wir auch, das kam ja auch in der AG auf, wo auch die Industrieunternehmen gesagt haben, ist ja, ich glaube, dieser Insight, dieser Connex Front Office, Back Office sozusagen, der wird auch in den Versicherungen da sein. Die müssen auch ihr Kreditrisiko steuern, vielleicht anders als eine Bank, weil die auch nicht so sehr ihr Geld mit Kreditrisiko verdienen, ja, ein Stück weit, ja. Beim Industrieunternehmen ist der Connex nicht da, aber was die noch gesagt haben, ist natürlich, die Angaben sind sehr viele und es gibt einen hohen gefühlten Widerstand, einfach zu sagen, für mich ist diese ganzen Tabellen sind nicht wesentlich, ich lasse die einfach alle weg.
Naja.
Dass man halt im Endeffekt Spiegel aufbaut, teilweise mit sehr kleinen Zahlen oder mit Nullen. Ja, so das ist dann so ein bisschen auch so eine regulatorische Prüferwartungshaltung, wollte ich gar nicht jetzt hier uns ausnehmen, wo man sagt, besser drin mit Nullen als
draußen und dann sich ständig rechtfertigen müssen, warum die Tabellen fehlen, ja, oder die anderen Angaben.
Ja, ich sehe das eben auch, Markus, was du gesagt hast, anderen Angaben. Bei uns, Jens, diese Wertetabellen, wo kleine Beträge drinstehen, ich kann da nicht hergehen, theoretisch könnte ich natürlich sagen, ist eigentlich nicht wesentlich, aber ich muss halt eine Überleitung des ECL doch irgendwie darstellen, wenn dann von 1,1 auf 1,4 Millionen, also das sind kleine Beträge bei uns, dann dort drinstehen, ja, man muss halt die Angaben erfüllen. Und wenn ich hinten in den Bereich Finanzinstrumente schaue, in dem Abschluss, also ich würde noch behaupten, wir verstehen, was wir da berichten und wir wissen, was wir da berichten. Aber der Bilanzleser, also gut, unabhängig davon, dass er den Anhang wahrscheinlich sowieso nicht richtig liest, also sich nur bestimmte Informationen da rausholt, der wird meines Erachtens ein Stück weit überfrachtet. Wenn eben Informationen, die bei Banken sicher sinnvoll sind, notwendig sind, auch im Hintergrund der Vergangenheit, aber für Industrieunternehmen ist das teilweise wirklich eine Last. Und von der Umstellung her, man kriegt halt immer wieder zu hören, naja, faktisch hat sich ja nicht so viel geändert. Bisher hat man eine Pauschalwertberichtigung und eine Einzelwertberichtigung und jetzt haben wir halt den ECL, aber betragsmäßig sind wir irgendwo in der gleichen Range.
Also im Prinzip in der Anfangsphase Prüfer, die darauf gedrängt haben, dass man transaktional den Expected Credit Loss für jeden einzelnen Debitor einbucht, ne? Was natürlich dann ein riesen SAP.
Also Unsinn.
Unsinn, absolut. Nur um die Disclosures nicht zu nettoisieren, fälschlicherweise. Also auch diese Single-Line-Item on the face of the P&L habe ich schon häufiger kritische Töne jetzt aus der Industrie gehört, ob man das wirklich on the face zeigen müsste. Aber das ist jetzt alles in allem, glaube ich, kann man sagen, es funktioniert. Das ist halt eher was für Banken am Ende des Tages.
Ja, ja, ich würde auch sagen, es ist eher nach vorne gerichtet. Ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, man muss da jetzt wahnsinnig irgendwie was wegnehmen, was wahnsinnig schmerzt. Ne? Das ist eher zukünftig.
Okay. Mhm.
Da die Diskussion jetzt hin zu diesem Punkt Angabepflichten übergegangen ist, würde ich gern kurz ergänzen, obwohl es schon ausdrücklich gesagt wurde. Zu dem Punkt, was jetzt hier ja unter neuntens läuft, hat die AG in der Tat genau das angemerkt, dass also die zu der Frage, die ja zu neuntens auch gehört, sind die Kosten höher als erwartet, der Nutzen vielleicht geringer als erwartet, war dazu die klare, vielleicht einzige kritische Aussage in Bezug auf Angabepflichten ist bei Nicht-Finanzdienstleistern, wie gesagt, das eher ein gefühltes Missverhältnis. Ja, das waren auch, damit hätten wir im Prinzip auch schon die Anmerkung zu diesem neunten Punkt, nämlich Beurteilung der Kreditrisikoangaben, so ist zumindest überschrieben, und damit Angabepflichten insgesamt. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich runde es einfach ab, also zu dem Thema Angabepflichten war in der AG auch erster Teil der Frage die Aussage, fundamentale Fragen, Verständnisprobleme gibt es da nicht, nur die Einschränkung bezüglich Nutzenkosten. Gut, ich würde mal weitergehen zum.
Vielleicht noch kurz zu den Angabepflichten, was noch gesagt wurde, die Bitte, sie nicht noch auszuweiten. Und das wurde dann nochmal deutlich betont, weil halt ja auch. Weil da gibt es ja durchaus Verlegungen, was man noch so alles bringen könnte.
Beim Arbeitsprogramm beim ISB.
Immer laut, ne?
Frage, die ich da hätte in dem Zusammenhang, ist, wie viele zusätzliche Angabepflichten kommen durch die Regulatorik hinein und gar nicht durch die Standards als solche? Denn was wir halt relativ häufig hören, ist, dass Regulatoren über das hinausgehen, was im Standard steht, um in irgendeiner Form eine Vereinheitlichung für den jeweiligen Kapitalmarkt zu erreichen. Und mal sagen, also das steht uns jetzt nicht an, das irgendwie zu kommentieren. Es ist definitiv standardkonform, solange man nicht in irgendeiner Form halt etwas macht, was gegen den Geist des Standards steht. Aber wenn hier eine weitere Granularität erfordert wird, ja gut, die Möglichkeit hat jeder Regulator natürlich. Aus Sicht des Erstellers interessiert es euch wahrscheinlich nicht, ob die Angabepflicht von uns oder von, was weiß ich, Bundesbank, KfW oder nicht KfW, BaFin oder Bundesbank kommt. Aber lästig ist es natürlich, das verstehe ich schon.
Ja, das ist so klar. Wir haben regulatorisch die FinRep-Meldung, die eine Vorgabe oder die eine Vorgabe setzt. Und die ESMA beispielsweise hat ja quasi Best Practice-Veröffentlichungen selber mal ausgewiesen und gesagt, haltet euch da da bitte dran. Also hat einige Banken rausgenommen, wo sie gesagt haben, die haben ganz besonders schön über die Risikovorsorge berichtet und haben gesagt, das erwarten wir eigentlich von allen.
Gut, der zweite Abschnitt, überschrieben mit General Approach, bedeutet die Grundzüge des Modells, nämlich Erfassung eines 12-Monats-Verlustbetrages und sobald die Schwelle der signifikanten Kreditrisikoerhöhung oder Kreditverschlechterung erreicht ist, wird ein Gesamtausfall, eine Gesamtausfallerwartung erfasst. Das steckt dahinter. Und hier gab es die ganz einfache Frage, bestehen fundamentale Anwendungsschwierigkeiten oder Fragen? Und da war ja schon in dieser Runde die Aussage, nein, es sind keine bekannt. Und das hat die Arbeitsgruppe auch nochmal unterstrichen. Also es sind keine fundamentalen und vor allem auch keine ungelösten Anwendungsprobleme zu nennen. Also mit anderen Worten, da steckt natürlich die Aussage drin, es gab Detailfragen, Detailhürden, aber die sind mittlerweile einfach gelöst.
Das Thema Cliff-Effekt in der Praxis mal aufgekommen. Wenn ich von 12 Monats Expected Loss auf den Lifetime Loss übergehe. Das hat bei der Erstellung der Regeln natürlich damals für erzeugt. Also,
ja, es diskutiert worden, weil wir es alle erwartet haben, aber es kam ja dazu ja nicht.
Ja.
Das mag jetzt an der Cliff-Effekt Sprung 12 auf Lifetime. Das mag natürlich ein Stück weit auch daran liegen, dass wir in einem bislang sehr guten Risikoumfeld waren. Und da konnte sich so ein Cliff-Effekt gar nicht so ausbilden. Aber eigentlich war das, obwohl das ja immer ein großer Kritikpunkt am Standard war, in der Praxis, Gero, du musst mich korrigieren, aber es war nie so das der Haupttreiber der Diskussion am Ende in der Implementierung.
In der Implementierung nicht. Damals hatten wir ja ein gutes Kreditniveau. Dann während Corona ja schon. Viele Banken, einige Banken sind ja im Management-Overlay hingegangen und haben Portfolienpauschale in die Stufe 2 geschoben. Genau. Und das war ja genau Ausnutzen des Cliff-Effekts. In der Tat kann man sagen, in der Arbeitsgruppe hat eine Bank mal andiskutiert, ob man nicht Stufe 1 und 2 zusammenfassen könnte, ähnlich wie US GAAP, wurde dann aber verworfen. Also diese Idee wurde nicht geteilt. Das wäre ja quasi die Abschaffung des Cliff-Effekts. Aber ich würde sagen, es gibt ihn schon. Es hängt halt sehr von den Bedingungen ab, von der Marktsituation.
Genau, aber es war jetzt nie so als identifiziert worden, als das ist jetzt ein Problem, sondern das ist eigentlich eine unauflösbare Konsequenz des Modells. Ne?
Richtig, klar. Er ist aber nicht so schlimm, wie er ursprünglich angedacht war. Ich meine, das war ja ein Kollege in der Arbeitsgruppe aus der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der hatte so schön gesagt, wenn das so kommt, dass es nur zwei Stufen gibt, dann ist das die erste und letzte Buchung einer Bank, hat er wortwörtlich so gesagt, und dem ist natürlich nicht so gekommen. Der Effekt ist bei weitem nicht so schlimm, weil der Wechsel von der Stufe 1 zur Stufe 2 ja noch bei einer relativ geringen Ausfallwahrscheinlichkeit passiert.
Gero, darf ich mal kurz ergänzen? Ich glaube, diese Bemerkung, die du gerade wiedergegeben hast, betraf aber nicht die Frage, gibt es einen großen Sprung, wenn man von Stufe 1 auf Stufe 2 übergeht, sondern es ging um die Transition und wenn man vom alten zum neuen Impairment-Modell übergeht. Und dann ist diese riesen letzte Buchung nicht eingetreten. War das nicht der Zusammenhang?
Ja, das war während der Transition, als diskutiert wurde, brauchen wir eine andere Regelung als US GAAP.
Ja.
Sprich, drei Stufen und zwei Stufen. Von daher hängt das meines Erachtens mit beidem zusammen. Während der Transition, ob wir uns ein Zwei-Stufen-Modell leisten könnte.
Genau.
So hatte ich das
vorhin. Wenn wir Zwei-Stufen-Modell in die Transition geschoben hätten,
dann hätten wir jetzt
eine sehr große Anfangsbuchung.
Genau, dann hätten wir im Prinzip den Clip-Effekt gehabt. Der Effekt wäre auch nicht groß gewesen, damals 2018, weil die Märkte so gut waren. 2020 wäre er sicherlich deutlich höher gewesen. Aber um das zusammenzufassen, das ist ja keine Forderung jetzt momentan, das Drei-Stufen-Modell abzustammen.
Das ist interessant, weil wir durchaus vor allen Dingen aus Kanada gehört haben, doch mal zu überlegen, ob man nicht tatsächlich zwei Stufen zurückgehen sollte. Aber zwei Stufen wollen die eigentlich dann anders haben. Die wollen im Grunde genommen halt Stufe 1 ausgedehnt haben, auch auf Stufe 2, sodass es den Cliff-Effekt dann praktisch nur im Übergang auf 3 gibt.
Der wäre dann groß, denke ich. Weil ja. Momentan nach meiner Beobachtung ist ja jetzt schon der Sprung von 2 zu 3 groß, obwohl es beides ja Lifetime-ECL ist.
Wobei es da aber dann wahrscheinlich kein, also abgesehen jetzt, wenn es jetzt extreme Ereignisse wie Ukraine gibt oder so, wird das ja wahrscheinlich ein Effekt sein, der sich über einen längeren Zeitraum zieht. Denn Lifetime Losses innerhalb in Zeiten einer guten Bonität bis zu dem Punkt, wo ich tatsächlich ein Ausfallereignis habe, wird ja, sage ich mal, eine kontinuierliche Aufstockung eigentlich ermöglichen, sodass es in dem Sinne ja einen Cliff gibt.
Also, so, ja.
Also der Cliff kommt im Grunde immer dann, wenn irgendein Ereignis als Schockeffekt eintritt. Ne? Wenn ich im Grunde genommen eigentlich keine Möglichkeit habe, die Vorsorge aufzubauen, ja, weil ich von der Wirklichkeit im Grunde genommen wo, dann ist, muss ich halt relativ schnell nachgucken.
Ich glaube, also ein Zweifelsmodell, wo sozusagen die Stufe 1 und die Stufe 2 ausgedehnt wird, dann habe ich natürlich einen sehr massiven Cliff-Effekt immer in der Stufe 3 und genau bei Schockereignis, wo ich nicht sozusagen sukzessive sozusagen mich über eine Erhöhung von Stufe 1 oder Transfer von Stufe 1 auf Stufe 2 schon mal sozusagen wappnen kann, bis dann die echten harten Ausfälle hinten kommen, ne? Also wo ich echt in Stufe 3 lande. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich so ein Modell fahre, ob ich dann allzu weit vom alten, von der alten Logik weg bin mit den Current Losses und einer Portfolio, also die Current Not Reported Logik. Also das ist dann also, eigentlich wieder zurück auf los.
Also zurückkommt auf unsere Kommentierung, war, denke ich, das relativ klar aus der Gruppe, dass wir das nicht ansprechen, sondern hier nur beim Thema 2 positive Rückmeldung geben.
Gut. Dann komme ich mal zum dritten Abschnitt. Die Frage der Bestimmung dieser signifikanten Kreditrisikoerhöhung, also dieser Schwelle beim Übergang von Stufe 1 nach Stufe 2. Die Frage war ja, gibt es grundsätzliche Anwendungsschwierigkeiten? Und zweitens ist unterschiedliche Anwendung, also uneinheitliche Anwendung zu beobachten. Und da hatten wir in diesem Kreise und identisch auch in der AG festgestellt, also fundamentale Anwendungsschwierigkeiten sind nicht zu erkennen oder zu nennen. Und bezüglich Anwendungsunterschiede, muss man gestehen, ja, die gibt es. Das hängt mit den Spielräumen zusammen, die gewährt werden. Insofern ist es nicht verwunderlich. Es ist sogar auch wünschenswert und sachgerecht, dass man da einen gewissen Spielraum hat. Aber es entspricht den Prinzipien. Und in dem Sinne ist es auch prinzipienimmanent, dass man nicht identisch, sondern im Sinne der Prinzipien einheitlich anwendet. Und auch das ist dann als Fazit, ja, hier gibt es an sich nichts zu kritisieren, um es mal so platt zu sagen. Ich mache es jetzt immer ein bisschen kurz und bündig. Wenn es so Details gibt, gerne auch noch Nachfragen ergänzen. Okay, wenn es keine weiteren Gedanken gibt, dann kommen wir mal zum vierten Abschnitt. Da geht es um die Bestimmung oder Ermittlung der Expected Credit Losses, also der Wertminderungsbeträge. So, hier war zunächst mal die Frage der fundamentalen Anwendungsprobleme. Auch hier hatten wir sowohl im Fachausschuss als auch in der AG grundsätzlich festgestellt, nein, die gibt es nicht. Dann gab es die zweite Teilfrage, nämlich zur Nutzung sogenannter Management Overlays oder Post-Model Adjustments. Und hierzu ist die Aussagen der AG, wie wir auch hier vor dem Fachausschuss schon überlegt haben, ja, die Anwendung findet statt, auch in gewissem umfangreicherem Maße. Wir haben, glaube ich, sogar hier schon, also auf jeden Fall hatten wir einfach Anwendungsfälle in den letzten Jahren. Da gab es Gründe, ja, im Rahmen der letzten 3 Jahre, dass man solche Overlays und Adjustments nutzt. Und insofern ist hier eigentlich ein ähnliches Urteil, nämlich es ist sehr, sehr nützlich und klug, diese zu gewähren. Und dann werden sie entsprechend halt auch situationsbedingt genutzt. Und letztlich war auch eine ganz klare Erkenntnis, also die, ich nenne es mal Standardmodelle, wenn man kein Overlay und keine Adjustments einbezieht, hätten dann zu nicht ganz so exakten oder nicht so guten Informationen geführt. Das war, glaube ich, die klare Botschaft oder klare Aussage. Ja, naja, auch hier das Detail. Ja, natürlich gibt es dann wieder auch ein bisschen unterschiedliche Nutzung dieser Möglichkeiten. Insofern könnte man sagen, nicht ganz einheitlich, aber das entspricht ja dem Grundprinzip, dass man da Freiheitsgrade hat und die werden dann unterschiedlich genutzt. Ja.
Eine Detailanmerkung, dass es eine Schwäche sei, dass man auch die vertragliche Restlaufzeit abzielen muss bei der Berechnung des ECLs. Bei erzwungenen Verlängerungen sei das ein Problem. Das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Das ist ein Detail, was wir ansprechen könnten.
Der Punkt für die Kosten. Ich in der Stillhalteposition oder wie ist das
denn? Erzwungen ist, wenn man wirtschaftlich quasi gar nicht anders kann als einen Kredit verlängern. Dann ist man auch schon nah an der Stufe 3.
Okay.
Sehr nah an der Stufe 3, wenn nicht sogar schon drin. Aber man hat eine Finanzierung, der Kunde kann ablösen durch eine andere Bank, kann auch nicht zurückzahlen. Dann ist man de facto ja gezwungen, den Kredit zu verlängern oder der Kunde geht insolvent. Und die Insolvenz ist dann in der Regel die schlechtere Variante. Cost Extensions.
Genau.
Und wenn man da auf der, bei der vertraglichen Restlaufzeit bliebe, unterschätzt man den Expected Credit Loss. Mhm. Ansonsten alles genauso wie du,
Jan. Ja, nee, danke, danke für die Details, immer gut. Gut, ich mache mal eine kleine Zäsur und wenn ich dann keine Anmerkung höre, dann gehen wir mal zum nächsten Abschnitt über. Wir kommen zum fünften Abschnitt, der vereinfachte Ansatz. Also wird ja hinterfragt, ob die teilweise Wahl oder verpflichtende Möglichkeit ausschließlich Gesamtlaufzeitverluste zu erfassen genutzt wird und vor allem die Frage konkret, ob diese, ob das zu einer Erleichterung, einer Kostenerleichterung führte. Ja, da hatten wir schon hier in der Runde noch gesprochen, dass ob eine Erleichterung kann man insofern schwer beurteilen. Man hat ja nun, wenn man es nutzt, kann man ja nicht sagen, wie viel Aufwand hätten wir gehabt ohne die Nutzung. Aber eine Komplexitätserleichterung ist zumindest nicht so deutlich zu spüren, glaube ich, war so die Aussage. Und zwar mit der Begründung, dass ja die Idee, zukunftsgerichtete Informationen oder Annahmen einzubeziehen, was ja abstrakt betrachtet ein großer Aufwand ist, ein großer modelltheoretischer Aufwand, der ist da ja genauso erforderlich. Das hatte ich mir damals so festgehalten, das hatten wir, glaube ich, so argumentiert. Die AG hat das gar nicht nochmal so ausdrücklich diskutiert, sondern hat das ein bisschen anders beurteilt, nämlich, dass der vereinfachte Ansatz zwar unterschiedlich umfassend genutzt wird, aber da, wo angewendet, hat er spürbare Erleichterung gebracht. Das war, glaube ich, so der Tenor der AG. Bitte um Verzeihung, wenn ich das, ich habe es jetzt, was wir hier besprochen haben, ein bisschen aus dem Protokoll rausgenommen, das so genau besprochen war oder im Zweifel sollten wir es jetzt nochmal bestätigen oder ein bisschen gerade rücken.
Ich glaube, das ist zweigeteilt. Für Kreditinstitute spielt der Simplified Approach keine große Rolle. Versicherungen und auch aus der Industrie kamen positive Rückmeldungen, beziehungsweise da wurde wortwörtlich gesagt, auch in der Arbeitsgruppe, das wird deutlich positiver gewertet. Ansonsten sei der Dokumentationsaufwand gerade für Geschäfte mit kurzer Laufzeit sehr hoch. Da wird der Simplified Approach deutlich begrüßt. Dementsprechend sollten wir das meines Erachtens auch in der Stellungnahme tun.
Gut, dann fasse ich das jetzt mal als Konsens auf, dass wir die, dass der Grundtenor jetzt so, wie Gero ausgedrückt hat, lautet. Gut, dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Das ist dann der Spezialfall der erworbenen oder ausgegebenen oder bei Erwerb oder Ausgabe bereits wertgeminderten Assets, also die sogenannten Pro-Key-Assets. Hier haben wir noch nicht drüber diskutiert, deswegen kann ich jetzt nur wiedergeben, was in der AG da gesagt wurde. Also die Umsetzung, diese Vorschriften umzusetzen, war schon komplex, war und ist komplex. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, dass nur im Bankensektor oder überwiegend im Bankensektor das überhaupt ein Thema war. Da gibt es Anwendungsfälle, beispielsweise die Prolongation von Engagements, die schon wertgemindert sind, aber wie du gerade beschrieben hast, aus bestimmten Gründen man halt nicht davon von einer Verlängerung absieht. Oder auch beeinträchtigte, aber zugleich besicherte Darlehen. Das war, glaube ich, der zweite Anwendungsfall, über den wir geredet haben. So, und in den Fällen wären die POKI-Vorschriften halt umzusetzen, was, sagen wir es mal vereinfacht, manchmal nicht ganz intuitiv und vor allem auch für einen Bilanzleser, also für die Nutzer nicht ganz ja, eingängig ist oder so. Das war, glaube ich, so die Grundaussage dazu.
Ich glaube, bei POKI gab es drei verschiedene Gruppen. Das eine sind die Nichtbanken, die betrifft durchgehend und sonderlich, das heißt, die waren da neutral. Dann gab es unter den Banken in der Arbeitsgruppe zwei verschiedene Meinungen. Die eine Meinung war, wir wollen keine Änderung, wir haben es jetzt umgesetzt, dass es nervenaufreibend war und das Thema komplex ist, das ist einhellige Meinung, aber es ist umgesetzt und damit sind die Kosten sank, ist gut. Es gab aber auch andere Banken, die gesagt haben, sie würden es schon befürworten oder sie würden schon hinterfragen, ob es POKI-Regelung, diese Sonderregelung überhaupt braucht oder ob man die nicht wie normale Stufe 3 behandeln könnte und ob das nicht auch für den Bilanzleser leichter wäre, weil es ja eine Aussage des Kreditrisikos ist, es relevant, ob man es schon mit eingeschränkter oder beeinträchtigter Bonität erworben hat oder zugegangen ist oder nicht. Da gab es unterschiedliche Meinungen und die Einigung war dann, bisschen zu sagen, selbst wenn man es unterschiedlich bilanzieren muss, was ja auch zu teilweise komischen Effekten führen kann, wie einer negativen Risikovorsorge, dann ist zumindest die Frage, ob man die Anhangsangaben rund um nicht mit der Stufe 3 zusammenfassen kann als Erleichterung. Also nochmal zusammengefasst, nicht Banken nicht betroffen, dann gibt es die Banken, die sagen, na, jetzt haben wir es mal umgesetzt und jetzt ist der Schmerz weitgehend vorbei oder nicht mehr ganz so groß. Aber auch die Häuser, die gesagt haben, die Effekte sind schon so komisch, ist auch schwer verständlich. Die Frage, ob man nicht Poki mit der Stufe 3 zusammenfassen kann. Mindestens im Ausweis, vielleicht auch ganz in der Finanzierung. Also das war ein Punkt, wo die unter den Banken die Meinung nicht einhellig war in der Arbeitsgruppe.
Im Corporate-Umfeld habe ich nur von einer Diskussion gehört, wenn man im Prinzip aus ethischen Gründen oder sonstigen Gründen Kunden weiter beliefert, die aber, ich sag mal, credit-impaired sind, ob man dann eher in der Price-Concession oder eher in diesen Poki-Regeln drin ist. Aber es ist jetzt, glaube ich, kein flächendeckendes Problem, was jetzt am Ende ist auch bei Banken ja kein flächendeckendes Problem im Sinne von. Es ist halt unangenehm, ja. Auch bei den Modifications, wenn du eine Ausbuchung hattest und dann wieder einbußen, dann hast du ein Poki. Das ist ja der Hauptanwendungsfall wahrscheinlich.
Ne? Das ist der Hauptanwendungsfall. Also das gibt es in Deutschland sehr selten, dass klassisch Kredite oder Stufe 3 Kredite gekauft werden. Das kann es geben bei einer Unternehmensübernahme, hatten wir in den letzten Jahren auch nicht so viel, aber dass klassisch Non-Performing Loans gekauft werden, ist zumindest im deutschen Umfeld sehr selten. Aber Pokis entstehen halt durch Modifikationen. Das Beispiel kam, man hat einen Kredit, der ist leistungsgestört und muss Geld nachschießen. Dann ist der Nachschuss, wurde dort gesagt, in der Regel ein Poki. Kann man vielleicht auch anders finanzieren, etwas unterschiedliche Meinungen, aber das wäre ein Poki. Und es ist dann wirklich gerechtfertigt, diesen zugeschossenen Teil anders zu behandeln als den ursprünglichen Teil. Auch im Ausweis. Denn das Kreditrisiko ist ja identisch. Und da ist meine persönliche Meinung, also ich bin eher ein Anhänger davon, Poki mit Stufe 3 zusammenzufassen, weil ich das nicht verstehe, warum man es unterschiedlich finanzieren muss und weil ich halt auch glaube, dass ein Kreditleser das auch nicht verstehen würde, dass in diesem Fall die beiden Branchen unterschiedlich waren.
Gut, ja, danke nochmal für die Klarstellung oder Ergänzung zu diesem speziellen Punkt. Weitere Gedanken?
Connex nochmal mit Modifications, nochmal bei den Interactive-Social-Standards vorbei, oder?
Frage, ja. Ja, richtig. Das ist in der Tat dann auch der nächste, nämlich der 7. Unterpunkt. Anwendung der Impairment-Vorschriften mit anderen Vorschriften, und zwar sowohl anderen in IFRS 9 als auch aus anderen IFRS. Ja, da haben wir in der AG zunächst mal die Überschneidung innerhalb von IFRS 9 diskutiert. Das ist ja der offensichtliche und auch vielleicht diskutablere Fall, also gerade die Frage Impairment, Modifikation, Ausbuchung, Write-Offs, dieser Vierklang. Gerold, glaube ich, dein Wort. Das ist eine bekannte Schwierigkeit, die besteht fort. Das ist, haben alle nochmal bestätigt oder zumindest die, die vor allem davon betroffen sind. Aber einschränkend, Kritik einschränkend wurde auch gesagt, im Prinzip hat man in der Anwendungspraxis für alle Überschneidungen oder Schwierigkeiten eine Lösung gefunden. Also vor allem auch einvernehmlich. Vielleicht nicht überall identisch, aber man hat so seine, man nannte es so Vorfahrtsregelungen gefunden. Insbesondere das Hauptthema Impairment versus Modifikation. Da wurde gesagt, ja, es ist natürlich, es ist klar, es ist streng genommen nicht abschließend klar geregelt. Und wir wissen auch, es gibt ohnehin ein Research-Projekt, was das Thema vorgesehen hat. Aber trotzdem haben auch viele gesagt, würde man jetzt was an den etablierten Regeln und vor allem den Konsens, den jeder gefunden hat, ändern, wäre gar nicht so wünschenswert. Mit anderen Worten, man hat das Problem für sich gelöst und damit besteht es jetzt in theoretischer Hinsicht fort, aber praktisch gesehen gar nicht. Vereinfacht, verkürzt, aber das war so der Grundtenor.
Ja, kann generell, wenn man etwas tun würde, kann das halt große Auswirkungen haben. Beispiel das Poki weniger relevant wie ein Haus nannte. Und das war, denke ich, schon bezüglich des Zusammenhangs Impairment und Modifikation die Meinung. Und das teile ich auch, dass wenn man eine Vorfahrtsregelung wählt, sollte man erst Impairment buchen und dann Modifikation. Ansonsten, und das glaube ich auch, gibt es komische Ergebnisse. Zumindest bei dem Zweiklang jetzt nochmal Write-off und Ausbuchen ausklammert.
Das wäre auch eine Lösung, die relativ, also jede Änderung wird wahrscheinlich irgendjemand zu einer Änderung führen.
Aber das ist eine Vorwärtsregel, die, glaube ich, einigermaßen sinnvoll wäre, weil sie zu sinnvollen Ergebnissen führt und Klarheit schaffen würde. Weil sonst früher oder später, wenn es doch mal umgab, das könnte ich mir vorstellen, dass das doch mal beim IFRIC landet.
Das würde meines Erachtens dann zu deutlich weniger Pokis führen. Das ist ja zu also Poki auch bei Modifikation würde deutlich weniger relevant werden. Und auch da dann die Frage, braucht es das denn auch noch? Weil dann kommt man viel seltener in eine substanzielle Modifikation, 10% oder wie viel es auch immer auf der Aktivseite sind, 10% übernommen von der Passivseite, Ausbuchungstest. Und da kann ich mir kaum vorstellen, dass man auf eine wesentliche Modifikation kommt und dementsprechend auch eine Aus- und Einbuchung. Bei den barwertgetriebenen Schuldnerwechseln und so ist dann wieder was anderes.
Ich glaube, wir hatten da auch diskutiert, wenn es dieses Projekt jemals gibt in absehbarer Zeit zu Modifications und IIA, dann wäre es natürlich auch da sinnvoll aufgehoben, das nochmal anzusehen, weil natürlich hängt das auch maßgeblich davon ab, diese Modification auf der Asset-Seite jetzt zu finanzieren ist.
Das IDW, ich habe es ja gesagt, hatte seinerzeit 2018 mal einen Fallbaum aufgestellt in der HFA-Stellung, HFA-48-Stellungnahme. Der hat es dann nicht ins Endgültige geschafft, aber der ging in eine ähnliche Richtung. Dieser Entwurfsfallbaum, der nicht im endgültigen Regelwerk gewesen ist.
Ja, gut, dann kommen wir noch zu dem Aspekt Überschneidung zwischen IFRS 9 und anderen Standards. Konkret IFRS 15 und IFRS 16 wurden angesprochen. Ich habe es einfach kurz zusammengefasst. Es wurde zugegeben, da sind einige Details nicht geklärt, beziehungsweise bislang nicht gelöst. Aber ich glaube, wir haben uns fairerweise eingestanden, dass man diese Fragen in den jeweiligen Peers, einer läuft, einer ist in Planung, adressieren könnte oder sollte. Und damit wäre, ja, vielleicht, das wäre ein guter Ansatzpunkt, die Fragen dort zu thematisieren. Und dann haben wir es aber in der Tat auch nicht weiter vertieft.
Das ist natürlich immer eine Herausforderung bei den Peers, die ja pro Standard gemacht werden, diese Cross-Cutting-Issues anzubringen. Ja, aus Corporate Wrapper ist ja das andere Beispiel, das kommt sozusagen aus verschiedenen Standards heraus, oder wir hatten es jetzt vorhin bei 15 Thema Deferred Revenue und Business Combinations, Revenue Haircut. Irgendwo muss man es immer wieder anbringen, deswegen kriegt er das wahrscheinlich immer bei verschiedenen Peers wieder auch aus dem anderen Standard mitgegeben. Aber hier haben wir natürlich jetzt, wir hatten jetzt diese eine Diskussion bei den, was ist ein Cash Shortfall bei den Red Concessions, bei der IFRIC-Diskussion. Manche Sachen kann man vielleicht auch gar nicht ohne weiteres lösen. Das ist ja letztendlich auch ein Hinweis. Auch da rennen wir wahrscheinlich offene Türen an, dass natürlich die Cross-Cutting-Issues nicht als letztes beim Standard-Setting wohlgemerkt behandelt werden sollten. Weil diese Sachen, die kommen ja dann auf und eigentlich fragt man sich, hätte man wahrscheinlich auch sehen können. Manche Sachen sieht man einfach nicht, weil das Fact-Pattern, das dazu zu dieser Interaktion führt, auch kein bekannt sein konnte. Das muss man in Fairness einfach mal sagen. Rent-Concessions zum Beispiel, ja, die gab es halt großflächig während der Corona-Zeit, ja, dass man hier, keine Ahnung, den Mieter dann gesagt hat, du musst jetzt erstmal nichts zahlen. Und damit hat das eine Prominenz bekommen. Ja, das war davor eben kein so ein präsentes Thema. Bei ein paar anderen Sachen, ja, war das ja sogar schon im Standard-Setting teilweise klar, dass es da irgendwie zu Clashes kommt. Ein paar Sachen bügeln sich aus, ein paar Sachen bleiben hängen. Ja, das soll so.
Wobei, ich glaube, dass der Connect zwischen 15 und 9 klar ist, im Hinblick auf die Frage, besteht schon eine Forderung, ja oder nein? Ja. Die Frage ist eigentlich eher, was passiert eigentlich mit zukünftigen Verträgen? Das, was du genannt hast. Ich habe einen Bestandskunden und ich gehe jetzt einen neuen Vertrag ein. Ja, hat praktisch der heute bestehende Status, den ich mit diesem Kunden habe, eine Auswirkung auf zukünftige Erlöserfassung? Das halte ich für eine.
The fair value of the consideration received,
ja. Das halte ich für eine validere Frage. Als jetzt die Frage, also
ja. Es gibt da. Ich glaube, der letzte Punkt war auch wieder nur der übliche Gentle Nudge mit den Cross-Cutting-Issues.
Ja, klar. Aber da wäre es wahrscheinlich wichtig, nicht nur zu sagen, gibt es diese Cross-Cutting-Issues, denn ich meine, wir wissen, dass es die gibt. Die Frage sind die halt noch virulent? Ja. Und gibt es dort inconsistent application? Denn das ist jetzt die Frage, die uns hier umtreibt. Also wenn die Praxis eine einheitliche Lösung gefunden hat, dann würden wir sagen, dann brauchen wir auch nicht dran zu rütteln. Da kann man sich zu schweren, dass es nicht explizit im Standard drinsteht, aber wir haben eigentlich heute kein Problem, der Markt hat es zurecht berückelt. Wenn es so ist, dass jeder das unterschiedlich macht, dann glaube ich, haben wir eher ein Thema, wo wir nochmal ran müssen.
Also ich glaube, wie die Leute das Thema Cash-Shortfalls aus dieser EFRIC-Diskussion zu Lease-Concessions angehen. Ich glaube, da gibt es noch, das hat das total geführt. Eigentlich könnte man jetzt sagen, es ist jetzt dargestellt, also aber nur im spezifischen Kontext der EFRIC-Sachverhalts klargestellt wurde, wird es wahrscheinlich auch noch genug geben, die es anders machen. Meine Vermutung.
Ja, ich glaube, da sind wir zwar nicht ins Detail gegangen, aber die Aussage war schon, da gibt es noch ungelöste Fragen in Bezug auf die Überschneidung oder Abgrenzungsschwierigkeiten, aber deswegen der Verweis auf die Peers und dann haben wir gerade mit dem Hintergrund das dann nicht weiter vertieft und würden es demnach auch jetzt hier nicht irgendwie noch. Okay, dann käme ich zum achten Abschnitt, Transition, der ja indirekt vorhin auch schon angesprochen wurde. Also die ausdrückliche Frage im Dokument war ja, ob im Zuge der Transition die Kosten höher als erwartet waren oder der Nutzen niedriger als erwartet. So, und zu dieser Frage Kosten-Nutzen haben wir eigentlich zwei Sachen festgestellt. Also erstens, Beurteilung ist ein bisschen schwer, weil die erwarteten Kosten immer so eine, naja, ist eine individuelle Festlegung. Wer da großzügiger war, der hat sie dann tendenziell nicht überschritten, aber ich glaube, insgesamt war auch einheitliche Meinung, die Kosten waren schon enorm. Aber andererseits sind versunkene Kosten, also die Kosten sind angefallen und es ist erledigt und deswegen ist es jetzt, gibt es keinen Grund, das jetzt hier nochmal anzubringen.
Also die Frage muss man vielleicht erst ein bisschen vor dem Hintergrund sehen. Gibt es irgendwelche Learnings, die wir ziehen können für zukünftige Anwendungen? Ja, also es hat jetzt ja einen Systemwechsel stattgefunden und ich meine, so häufig nehmen wir Systemwechsel nicht grundlegend vor. Aber wenn mal einer kommt, gibt es dann in irgendeiner Form Lessons learned, die man praktisch nach vorne schreiben kann? Also gibt es bestimmte vermeidbare Kosten praktisch bei einem Systemwechsel? Das ist die Frage, die eigentlich dahinter steht. Nicht so sehr wie, waren Sie zufrieden mit den Kosten?
Also es gibt noch, ich habe es jetzt bewusst mal als erstes formuliert, weil das ja die ausdrückliche Frage im RFI ist, aber es gab noch eine zweite interessante, viel, glaube ich, viel prägnantere Aussage, nämlich Transition bedeutet ja auch immer, was haben die Übergangsvorschriften oder Ausnahme, ne, Erleichterungen genützt. Und da war ganz klar, also die Erleichterungen wurden allgemein komplett begrüßt. Und es wurde auch zugestanden, es ist ja nicht nur ein Thema bei EFS 9, sondern schon auch bei anderen Standards. Und das ist was immer nützlich ist. Also das ist vielleicht so ein bisschen die Übertragung auf andere Standards, auch auf künftige. Und da hatten wir in der AG einen interessanten Gedanken, nämlich, dass manche so äußerten das Gefühl haben, dass die Anwendung oder Übergangserleichterung eher so kurz vor Schluss nochmal, sag mal, ganz schnell hinzugeschrieben werden. Und man hat so den Vorschlag, dass es wäre sinnvoll, wenn man schon die Übergangserleichterungen praktisch systematisch mitentwickelt. So als ob man so das Grundprinzip, das Grundmodell und dann immer die Vereinfachung, die bei der erstmaligen Anwendung vorgesehen ist, als ob das immer so Hand in Hand gehen soll. So war der Vorschlag oder Gedanke. Also das ein bisschen, es erschien so etwas unsystematisch, gleichwohl die Aussage, die Erleichterungen waren sehr, sehr nützlich und in dem Sinne sicher auch kostendämpfend.
Als Erleichterung ganz spezifisch natürlich gemeint, der Verzicht auf die retrospektive Anwendung als Möglichkeit. Also wenn wir die nicht gehabt hätten, wäre es richtig, richtig teuer.
Also ich glaube, das ist ja der Einstiegspunkt. Der Einstiegspunkt bei den Standards hätte, bei jedem Standard, bei jeder Standard eine volle retrospektive Anwendung, aber man merkt dann auch, gerade bei den Systemwechselstandards, also bei den großen Standards, ja, wird man immer irgendwelche Erleichterungen machen müssen. Und in diesem Prozess kann man dann wahrscheinlich auch früher begleiten, weil häufig fallen ja, das war schon bei IFRS 9 am Anfang so, diese Sachen so irgendwie wirklich in der letzten Minute auf. Ja? Also dass, wenn die ersten Leute sich anfangen damit zu beschäftigen, was heißt das eigentlich, ja, dass man das wahrscheinlich vielleicht auch systematisch, weil es ja nach Going Forward wie soll Standard-Setting aussehen, dieses Transition-Thema früher schon irgendwann einphasen muss. Nämlich, wenn man die großen Milestones im Standard festgelegt hat, wohl erstmal, und sagen kann, was heißt denn das jetzt eigentlich für, also wenn ich mein Sollobjekt eigentlich eine volle retrospektive Anwendung ist, was heißt das, muss ich da schon jetzt überlegen, was habe ich für Erleichterungen? Weil sonst kommt das immer sehr spät im Prozess. Und ich glaube, ein Punkt, den wir auch mal wieder bringen, also vielleicht muss man nochmal doch eben erst, die Angabe, wenn ihr jetzt, was ist das, 10.28 oder 8.28 G und H gucken oder G und F, ich muss schon mal die Effekte quantifizieren, drinsteht, weil ich glaube, bei den letzten großen Standards wurde es immer explizit wieder ausgeklammert, ob man jetzt vielleicht als Lesson learned hat, vielleicht muss man diese Paragraphen zumindest für die großen Standards grundsätzlich aufgeben, weil sie immer ausgeklammert werden, ohnehin im Standard-Setting.
Warum wäre das so teuer geworden für uns? Im Prinzip unserer IT dupliziert. Parallel.
Das heißt bei jedem Systemwechsel Standard, weil du dann sagen musst, ich muss einmal alte, einmal neue Welt rechnen, um dieses Delta zu ermitteln.
Ja.
Und wenn ich mich nicht mit der Wesentlichkeit rausretten kann.
Das wäre richtig, ja.
Vielleicht mal, um die Analysten vorzuwarnen, nicht in irgendeiner Form Informationen abzufangen. Also eine gewisse Doppelrechnerei wird wahrscheinlich vermeidbar sein. Das ist jetzt nicht dasselbe wie ein paralleles Reporting. Aber wenn ich jetzt Analyst wäre und sage, ich komme aus einer alten Welt, ich weiß, die neue sieht völlig anders aus und es wird im Zweifelsfall deutlich teurer, dann möchte ich natürlich eigentlich ein Gefühl haben dafür. Wie viel ändert sich das denn? Damit ich auch möglichst bald in irgendeiner Form halt eine Zeitreihe wieder aufbauen kann. Würden Sie da nicht Informationen ohnehin irgendwo generieren müssen nach neuer Lesart? Denn die alte würden Sie ja mit Sicherheit nicht fortführen. Die Maschine würden Sie abstellen, sobald es geht. Ne?
Dafür gab es Überleitungsrechnungen und nach meinem Gefühl waren die für die Analysten auch ausreichend. Mhm. Die sind teilweise ja dann schon vorher veröffentlicht worden. Also wenn die Bilanz veröffentlicht wurde Ende März 2018, wurde das dann 1, 2, 3 Monate vorher veröffentlicht, Überleitungsrechnungen mit Erklärungen, teilweise sehr ausführliche Erklärungen. Es gab ja Banken, die haben 20- bis 30-seitige Erklärungshefte sozusagen gemacht. Und das, so mein Eindruck, hat gereicht, weil der Markt und die Analysten ja auch erstmal den Standard und das Modell verstehen mussten.
Aber eben, dass man das davor machen muss, bevor das Effective Date ist, teilweise ja auch schon Jahre davor, ja, wenn das Effective Date relativ weit draußen ist.
Das ist schon. Das schon. Aber so 2014, 15, 16, man hat ja schon so ein bisschen parallel gerechnet, waren ja alle davon ausgegangen, bei der Risikoversorgung, die Risikoversorgung geht deutlich hoch.
Ja.
Sie war ja auch deutlich höher bei Modellrechnung 2016 als dann 2018, weil der Markt halt so gut war.
Mhm.
Also parallel haben wir das schon so ein bisschen mitgerechnet. Mhm. Aber die ganze Umstellung, das wäre halt im Sinne einer Doppelung.
Gut, soweit dazu. Dann gibt es praktisch nur noch zwei kurze Anmerkungen. Abschnitt 9, die Angabepflichten, speziell Credit Risk Disclosures, haben wir im Prinzip vorhin besprochen. Ich sagte ja auch über den Punkt hinaus, gibt es gar nichts weiter zu erwähnen. Also der Punkt, dass die so tendenziell für Banken gemacht sind und deswegen für andere eher ich sag mal, unnötig bis übertrieben, vielleicht kann man das so ausdrücken. Mehr haben wir zu dem Thema auch nicht festgehalten. Um es ganz einfach und damit zum Ende zu bringen, unter der Frage sonstige Themen, Other Matters, haben wir nichts identifiziert, was wir anmerken würden. Wir, also im Kreis der Arbeitsgruppe, nichts identifiziert. So, damit haben wir die Berichterstattung aus der AG-Diskussion jetzt komplett. Vielleicht frage ich noch mal ausdrücklich, ob es in der Runde noch zum Schluss Anmerkungen gibt. Irgendeinen Gedanken, den wir noch nicht hatten. Das klingt nach einer runden, zufriedenen Sache, wenn ich mal so sagen darf.
Erstmal vielen Dank für die schöne Vorarbeit und den Bericht. Der Auto ist wirklich, wenn mal so zumindest, also man merkt natürlich, also ich glaube, das grosso modo war es ja klar, dass da schon jetzt keine so Fundamentalkritik aus, sondern man merkt schon so hier und da so ein paar kleine Nuancen sind ja schon noch drin, das ist immer mal ganz hilfreich, das ein bisschen einzuordnen. Finde ich gut. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur einen Prozess abstimmen. Der 27.09. ist Stellungnahmefrist.
Mhm. Naja, gut. Im Prinzip ist unter uns beiden der erste Schritt, den Entwurf anzufertigen, dann Umlaufverfahren. Man könnte mal so vielleicht die Behauptung, dass wir sagen, dass wir bis Ende dieser Woche, also sprich, sagen wir mal sowas wie Sonntagabend, eine Fassung haben, die wir als Entwurf in die Runde schicken. Sven, darf ich das mal so vorschlagen? Sag's. Naja, ist nicht nur mein Input, unser beider. Und dann blieben uns, sagen wir mal, vielleicht wirklich 8 Kalendertage für den Kreis im Fachausschuss und dann haben wir noch 2 Tage übrig für das Abrunden. Und dann sind wir in der Frist und damit dürften eigentlich alle zufrieden sein. Ja, Einwände? Gut. Ich erkläre den Punkt meinerseits für beendet.